Wir stehen immer noch in der Bergpredigt, und zwar in Matthäus Kapitel 6. Wir haben letztes Mal einiges angeschaut, noch im Zusammenhang mit dem Unser Vater. Jetzt fahren wir weiter in Vers 16, aber ich werde nochmals auf das ganze Unser Vater zurückkommen und doch noch einige wichtige Ergänzungen einbringen zu diesen sieben Bitten. Darf ich jemanden bitten, uns zu lesen ab Vers 16, zunächst mal bis Vers 34.
Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dir das Gesicht, damit du nicht den Menschen als Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle hinzuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht vielmehr euch, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach allem diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.
Vielen Dank. Wir haben ja gesehen, dass die Bergpredigt nicht ein Staatsprogramm ist, um quasi zu zeigen, wie ein säkularer Staat funktionieren sollte. Es gibt Leute, die meinen, die Bergpredigt sei dafür da, ist sie aber nicht. Und wir haben auch gesehen, die Bergpredigt ist nicht dazu da, um allgemein der Welt zu zeigen, wie man leben soll, sondern die Bergpredigt richtet sich an die Jünger Jesu. Zwar ist es so, die Volksmenge, und es war eine sehr große Volksmenge, hatte zugehört, aber wir hatten ja schon gesehen, eingangs bei Kapitel 5, Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also der Herr lehrt die Jünger angesichts der Volksmenge. Und ein wichtiger Schlüsselvers zum Verständnis der Bergpredigt ist Kapitel 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also, das Leben der Jünger des Messias muss etwas ganz anderes sein als das pharisäische Judentum, das versucht, gerecht zu leben aus eigener Kraft. Hier geht es also um Nachfolge des Messias, und zwar so, dass der Messias selber die Kraft gibt, um gottgemäß zu leben. Und dann haben wir gesehen, wie in Kapitel 5 der Herr Jesus grundsätzlich zeigt, wie die Gebote Gottes in der Tora richtig zu verstehen sind. In Kapitel 6 haben wir dann gesehen, was er ganz konkret sagt zum Geld geben. Verse 1 bis 4. Und ab Vers 5 haben wir das Gebet als Thema. Wenn ihr betet. Das geht bis Vers 15 und dann kommt Vers 16, wo wir jetzt gerade gelesen haben. Da geht es um das Thema Fasten. Aber das gehört sehr eng zusammen, denn Fasten und Beten hat in der Bibel einen Zusammenhang. Und dann ab Vers 19 geht es um das Thema Geld. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Und dieses Thema Geld, Umgang mit dem Besitz, das geht bis Vers 34, wo wir gelesen haben. Und dann ab Kapitel 7,1 kommt wieder ein neues Thema, das Thema des Richtens und Urteilens. Also, bevor wir jetzt zum Fasten übergehen, noch ganz kurz nochmals ein Rückgriff auf das Unser Vater. Wir haben gesehen, der Herr Jesus hat seinen Jüngern, die damals den Heiligen Geist noch nicht hatten, Pfingsten war ja noch in der Zukunft, hat er ihnen gelehrt, wie sie beten sollen. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob man den Heiligen Geist hat oder nicht. Das sieht man auch im Judentum sehr konkret. Es geht da praktisch nichts mit Beten ohne Siddur. Siddur, so nennt man das Gebetsbuch. Da sind Gebete drin für die verschiedenen Festtage, da sind Gebete drin für jeden einzelnen Tag. Und es sind wunderschöne schöne Gebete, die man darin finden kann, aber man ist im Judentum so abhängig vom Siddur. Aber dieser freie Zugang, den wir haben seit Pfingsten durch den Heiligen Geist zu dem Vater und zu dem Sohn, das ist etwas ganz anderes. Und das erklärt auch, warum der Herr ihnen hier eine Vorlage gibt fürs Beten. Und diese Vorlage ist wirklich so, dass es ganz grundsätzlich zeigt, welche Dinge beim Beten wichtig sind. Also, zuerst Vers 9, Gott wird angesprochen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Hier haben wir ein Gebet zum Vater. Frage, gibt es auch Gebete zum Sohn? Und C, gibt es Gebete zum Heiligen Geist? Also die Antwort kommt wie aus dem Maschinengewehr geschossen. Ich habe gehört, Gebete zum Sohn, ja, bitte biblisch belegen. Wir glauben nur, was schriftlich ist in der Bibel. Apostelgeschichte 7, Stephanus wird gesteinigt und er betet zum Sohn. Schlagen wir auf, Apostelgeschichte 7. Darf ich bitten, dass jemand vorliest am Mikrofon? Ab Vers 54.
Bis 60. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen, und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien auch mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er.
Danke. Also, hier haben wir ganz klares Gebet. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und der Herr Jesus selber hat das gebetet am Kreuz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hat als Sohn zum Vater gebetet. Und hier haben wir einen Jünger Jesu, der zu dem Herrn Jesus betet. Und zwar das Gleiche, was der Herr dem Vater gebetet hat, das bietet er den Herrn, den Sohn. Und zweitens: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und auch das hat der Herr Jesus am Kreuz gebetet, aber zum Vater: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da sehen wir also eine Bitte an den Sohn, die auch an den Vater gerichtet werden könnte. Und dann eine weitere wichtige Stelle, 1. Korinther 1, Vers 2. Paulus erklärt, dass dieser Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth gerichtet ist. Darf ich bitten, Roland, zu lesen?
Diese Gemeinde Korinth, das sind die Geheiligten.
An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Jawohl. Also, hier wird klar gemacht, dass der Korintherbrief nicht nur der Gemeinde Korinth gilt, sondern eigentlich allen Gemeinden weltweit. Und zwar wird gesagt, samt allen, die an jedem Ort, also an all den Orten sonst wo in der Welt, wo sie zusammenkommen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also hier wird sogar gesagt, das Typische einer Ortsgemeinde Gottes ist das Anrufen des Namens des Herrn Jesus. Und da erstaunt es schon, in der englischsprachigen Welt ist das sehr verbreitet, dass man eigentlich in den Gemeinden nur das Beten zum Vater hört. Und wenn dann ein Europäer kommt und betet zum Sohn, sind sie dann, je nachdem, ziemlich überrascht. Das ist aber nicht überall. Also in den USA und Kanada, in den Brüdergemeinden ist das auch anders. Und es ist wirklich biblisch. Da steht es sogar, das Kennzeichen ist das Anrufen des Herrn Jesus Christus. Gut, da hätten wir das Thema bitten, den Sohn bitten, ihn anrufen um Hilfe. Und da noch eine ganz überraschende Stelle aus Johannes 14. Das ist ja diese Abschiedsrede des Herrn am Vorabend der Kreuzigung. Und da spricht der Herr Jesus darüber, wie die Jünger zum Vater beten sollen in seinem Namen. Aber da wird dann eben zusätzlich auch gesagt, und kann da jemand vorlesen, Johannes 14, 14.
Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun.
So, da gibt es einen Unterschied zwischen Mehrheitstext und Minderheitstext. Der Mehrheitstext, das ist einfach die Masse der griechischen Handschriften. Wir haben heute 5860 Handschriften ungefähr. Und die große Masse, die eine sehr verblüffende Einheit bildet, nennt man den Mehrheitstext. Und im Kontrast dazu gibt es eben eine Minderheit, die manchmal davon abweicht. Und das ist, dieser Text ist auch bekannt als der Nestle-Aland-Text. Und da beruft man sich besonders auf zwei Manuskripte, den Codex Vaticanus und den Codex Sinaiticus aus dem 4. Jahrhundert. Die werden quasi als Kronzeugen angerufen. Und dazu kommen eine ganze Reihe von Papyri, also Handschriften aus Papyrus, die aber sehr, sehr alt sind. Also aus zweitem, gewisse sogar werden sogar auf erstes Jahrhundert datiert, je nach Wissenschaftler, zweites, drittes Jahrhundert. Aber diese Papyri, die kommen aus Ägypten. Und das Problem ist, nach Ägypten wurden keine Originale gesandt. Nach Italien, zum Beispiel der Römerbrief, und nach Griechenland, zum Beispiel die Korintherbriefe, nach in die Türkei, also heutige Türkei muss ich sagen, Epheserbrief, Kolosserbrief und so weiter. Und das Interessante ist, dass der Mehrheitstext kommt eben gerade aus diesen Gebieten, wo Originale hingeschickt worden sind. Während der Minderheitstext, der Nestle-Aland-Text, das schreibt Aland selbst in seiner mit seiner Frau zusammen, mit Barbara zusammengeschriebenen Buch als Einführung in die Textkritik, da sagt er, der Text in Ägypten ist fließend. Das heißt, diese Papyri untereinander haben erstaunliche Fluktuationen, also so Abweichungen. Und sind nicht so einheitlich, eben wie das beim Mehrheitstext so besonders auffällig ist. Und woher kommt das? Ja, das Problem ist, wenn man kein Original hat, kann man die Abschriften nicht wieder am Original prüfen. Aber in Rom, in Italien, konnte man immer wieder in die Gemeinde nach Rom gehen und dort die Handschriften eichen. Oder auch in Griechenland. Und die Originale, die waren natürlich eine gewisse Zeit noch verfügbar. Heute gibt es die nicht mehr. Aber die werden so innerhalb von 200-300 Jahren abgenützt worden sein. Aber in diesen ersten Jahrhunderten hatte man eben diese Handschriften und konnte so die Handschriften daran eichen. Und das erklärt, warum der Mehrheitstext so einheitlich ist. Früher hat man behauptet, das war noch Westcott und Hort, und dann haben es viele nachgesagt, Westcott und Hort hatten im 19. Jahrhundert behauptet, der Mehrheitstext, der ist nur so einheitlich, weil man eben so im 4. Jahrhundert eine Revision der Bibel gemacht habe. Die Kirche habe quasi festgelegt, das ist der Text und jetzt darf man nur noch nach diesem Text darf man kopieren. Und heute, über 100 Jahre nach, weit über 100 Jahre nach Westcott und Hort, können wir so ein bisschen zurückgelehnt, zurückblicken und müssen sagen, kirchengeschichtlich hat es diese Revision gar nie gegeben. Das ist einfach eine Behauptung gewesen. Es gibt keine Belege für eine solche Revision. Jetzt dreht sich natürlich der Spieß. Ja, wenn es keine solche Revision gegeben hat, wo quasi mit kirchlicher Autorität gesagt wurde, das ist der Text. Jetzt muss einer erklären, warum der Mehrheitstext dennoch so einheitlich ist. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, ja? Woher kommt diese Übereinstimmung? Und die vernünftige Erklärung, ja eben, weil in Italien, Griechenland und Türkei, da haben wir das Gebiet der Originale, die eben dadurch, dass sie zur Verfügung standen für Korrektur, diese Festigkeit gegeben haben, im Gegensatz zu dem ägyptischen Text, der so dieses Fließen aufweist, ab dem Anfang. Eben weil nie eine originale Handschrift nach Ägypten geschickt wurde, an die Christen dort. Und Übrigens eine Parallele dazu, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Jetzt habe ich ja nur vom Neuen Testament gesprochen. Beim Alten Testament ist das so, dass im Tempel zu Jerusalem, da wurden die allerbesten Manuskripte aufbewahrt. Und die waren dort bis im Jahr 70 nach Christus. Also wenn irgendwo einer in Israel, in der Synagoge, nicht mehr sicher war mit dem Text, konnte er die Torahrolle beim nächsten Tempelbesuch mitnehmen nach Jerusalem und dort anhand der besten Manuskripte eichen. Und das hat bewirkt, dass im Judentum eben eine so starke Einheit der Manuskripte da ist, die man heute nennt masoretischer Text. Also es gab diesen masoretischen Text eben schon im Tempel und wir haben heute etwa 6000 Handschriften aus dem Mittelalter, die man eben masoretischen Text nennt. Und das ist eben nicht eine Erfindung aus dem Mittelalter, sondern dieser Text geht zurück auf den Tempeltext. Und der ist natürlich besser als der Text der Samaritaner oder zum Beispiel der Text der griechischen Übersetzung in Ägypten, die Septuaginta, oder sonst alte Übersetzungen ins Lateinische oder ins Syrische und so weiter. Der masoretische Text, das ist dieser feste Text, diese feste Textform aus dem Tempel. Und da haben wir also auch das Phänomen, die besten Manuskripte, die waren gegeben als Eichung im Tempel. Und sowas Ähnliches haben wir eben im Christentum, mit dem Neuen Testament, in den Gebieten Italien, Griechenland, Türkei. Da waren diese Referenztexte. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn. Johannes 14,14, dort steht im Mehrheitstext, wenn ihr mich etwas bitten werdet, in meinem Namen werde ich es tun. Und man versteht natürlich gleich, warum der Nestle-Aland-Text, also der Minderheitstext, warum der das mich weglässt. Nicht wahr? Ein Kopist denkt, ist doch eigenartig, wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, das geht jetzt gar nicht. Wie soll man den Sohn in seinem Namen bitten? In anderen Stellen, in Johannes 14, 15, 16, sagt der Herr Jesus, dass wir zum Vater beten sollen in seinem Namen. Und was bedeutet das? Im Namen Jesu beten, das bedeutet nicht einfach, dass wir diese Formulierung am Schluss des Gebets hinzufügen. Das kann man schon. Aber das ist nicht das, was speziell gemeint ist. Gemeint ist, im Namen Jesu beten, in Übereinstimmung mit seiner Person beten, mit seinem Willen, mit seinem Wesen, seiner Gerechtigkeit und Liebe. Wenn man etwas tut im Namen des Chefs, dann handelt man genauso, wie er das vorschreibt. Und wenn man betet im Namen Jesu, dann betet man so zum Vater, wie der Herr Jesus beten würde. Aber hier steht jetzt also, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, das heißt nicht, dass wir beten, Herr Jesus, und ich bete dies in deinem Namen. Nein, aber dass wir eben zum Sohn beten, genau auf die Art, dass es eben seinem Wesen entspricht, mit seinen Gedanken und seinen Plänen übereinstimmt. Und jetzt ist also klar, warum eben diese Abweichung bei gewissen Handschriften gekommen ist. Ein Kopist denkt, das passt nicht so gut, also weg. Und darum ist es oft eben so, dass gerade in Stellen, wo irgendetwas, was einem verdutzt, dann in manchen Handschriften eine Änderung gibt. Aber eben diese Änderungen, die späteren Änderungen, die schlagen sich immer nieder in einem Minderheitstext. Und das ist eigentlich eine mathematische Sache, wenn man sich überlegt. Da war das Original, sagen wir das Johannesevangelium. Und dann, sagen wir, wurden 20 Abschriften erstellt. Vom Original. Und jetzt sagen wir uns, bereits in der ersten Generation hat einer irgendwo ein Wort weggelassen. Sagen wir also hier, wenn ihr mich etwas bitten werdet, das mich weggelassen. Gut. Jetzt haben wir ein Manuskript, das ist abweichend. Das ist eine Minderheit von angenommen 20 Handschriften. Jetzt gibt es aber wieder Leute, die schreiben von diesen 20 Handschriften ab. Ja? Und einer wird garantiert dieses 20. Manuskript mit der Abweichung auch kopieren. Und da gibt es schon mal zwei Manuskripte, die das so haben. Und da kommt eine nächste Generation, ja? Und so vermehrt sich auch diese Abweichung. Aber statistisch wird die richtige Lesung wird ein Mehrheitstext bilden. Und die Abweichung ein Minderheitstext. Und da ist es manchmal schon nützlich, daran zu denken, es ist schade, wenn man denkt, ich bin ein Spezialist für, sagen wir, griechische Handschriften, aber mit Mathematik möchte ich nicht viel am Hut haben. Ja gut, das ist nicht jedermanns Sache. Aber es wird dann schon ein Problem, wenn letztlich eben gesagt wird, ja, wisst ihr das mit dem Mehrheitstext? Dass diese Einheit, das hat nichts zu sagen. Ja, aber wie erklärt ihr, dass es diese Einheit gibt? Ja, heute kann man nicht mehr sagen, Revision. Da kommt man also weltweit in der wissenschaftlichen Welt nicht mehr durch. Das hat es ja nie gegeben. Jetzt sagt man, das war so ein Abschreibeprozess. Es habe einfach mit der Zeit eine Angleichung der Manuskripte gegeben. Ja, und so sei quasi in einem Prozess sei der Mehrheitstext entstanden. Das ist mathematisch ein Unsinn, nicht wahr? Wenn Handschriften schon eine gewisse Abweichung haben untereinander, dann wird das nie sich so entwickeln, dass die mit der Zeit durchs weitere Abschreiben immer mehr ähnlich werden. Es bräuchte ja einen korrigierenden Faktor. Er sagt, nein, nicht so, sondern nur so. Ja? Also da, um zu sagen, das Johannesevangelium hätte einer das Problem gehabt mit der Handschrift, was stimmt jetzt da, mich oder ohne mich, dann hätte er eben das Original aufsuchen müssen, in, sagen wir in Ephesus, also heutige Türkei, und dort korrigieren. Dann hätte man eben so einen Faktor gehabt, der Manuskripten wieder korrigiert und so zur Einheit verhilft. Aber ohne das geht es nicht. Also diese Prozesstheorie, die heute eben von manchen vertreten wird, muss man sagen, mathematisch ist das wirklich Unsinn. Das geht nicht. Ein Prozess entsteht nicht mehr Ähnlichkeit, sondern es wird immer diverser, also immer vielfältiger und voneinander abweichender durchs Abschreiben. Und die Tatsache ist, diesen Mehrheitstext gibt es durch die Jahrhunderte hindurch bis ins 15. Jahrhundert. Und er bezeugt, wenn ihr mich etwas bitten werdet. Also auch eine ganz wichtige Stelle, um zu zeigen, dass Beten zum Sohn, das wird klar gelehrt, auch durch den Sohn selber im Johannesevangelium. Ja, es gab da noch einige Fragen. Carlo zuerst.
Und es wird zwar nicht der Name Jesu erwähnt, aber hier steht doch in Vers 24, und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast.
Ja.
Jetzt, wir wissen aus Lukas 5, 22 ist ja der Herr Jesus wirklich der Herzenskenner, er wusste ja alles. Und man könnte wirklich davon ausgehen, dass sie hier wirklich zum Herrn Jesus Christus gebetet haben, oder?
Also jetzt muss ich das aber wiederholen für den Livestream, die haben das nicht gehört. Und die werden dann nachher reklamieren. Da hat einer gesprochen und man hat ganz gehört. Also, damit keine Reklamation kommt. Apostelgeschichte 1, 24 hast du angeführt als ein Beispiel, weiteres Beispiel des Betens zum Herrn Jesus. Und zwar wurde da gebetet im Blick auf die Wahl eines 12. Apostels, du Herr, Herzenskündige aller. Und du sagst, weil hier Herr steht, ist da wohl der Sohn gemeint. Und aufgrund von Lukas 15 würdest du sagen, das ist der Herr Jesus ist der Herzenskenner, darum ist das auch ein Gebet zu ihm. Lukas 5 hast du gemeint. Ja, und jetzt ist es aber so, Herr, wird verwendet sowohl für den Vater wie auch für den Sohn. Und so ist in der griechischen Übersetzung von Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn. Und natürlich können wir erkennen, Herr, das erste Mal ist gemeint im Zusammenhang der Vater und zu meinem Herrn, das ist der Messias, der Sohn Gottes. Und Herzenskenner ist natürlich auch der Vater. Der Vater ist allwissend, so wie der Sohn allwissend ist. Also wäre das noch kein Beweis, man könnte sagen, ja, fragen wir uns, ist jetzt das der Vater gemeint oder der Sohn? Und darum würde ich jetzt nicht diese Stelle unbedingt anführen als Beweis. Wenn man Beweise bringt, wäre es wichtig, dass der Gegner gar keine andere Möglichkeit mehr hat. Und mit Apostelgeschichte 7 hat er keine andere Möglichkeit mehr. Und was ich allerdings auch schon als Argument noch gehört habe, sogar zu dieser Stelle, ja, aber dort habe Stephanus Jesus Christus gesehen und wenn er ihn sieht, dann ist das nicht beten. Ja, aber wie ist das denn mit den Engeln Gottes im Himmel? Wenn sie Gott sehen und dann ist das alles, was sie, wenn sie ihn anbeten, ist das keine Anbetung. Also es ist nicht abhängig davon, ob er gesehen wird oder nicht, sondern ob es ein Gebet ist oder nicht. Und das führt uns vielleicht gerade zu Offenbarung 5. Bis jetzt haben wir nämlich nur gesehen, beten, bitten in Bezug auf den Sohn, aber da haben wir die Anbetung des Sohnes. Darf ich bitten, dass jemand liest? Offenbarung 5, Vers 6.
Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand, aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Also die 24 Ältesten beten das Lamm Gottes, Jesus Christus, an, indem sie sagen, würdig ist das Lamm. Und du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut. Diese Ältesten tragen weiße Priestergewänder und goldene Kronen auf dem Kopf. Sie sind Priester und Könige gleichzeitig. Und das wird von der Gemeinde gesagt in Offenbarung 1, Vers 5b. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und da haben wir übrigens nochmals ein Beispiel von Anbetung. Dem, der uns liebt. Ja? Und es wird gesagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und diese 24 Ältesten stellen also dar, die Erlösten, die Könige und Priester sind im Himmel. Sie beten Jesus Christus an. Und dann haben wir gesehen, diese unzählbare Schar von Engeln ab Vers 11, und sie beten auch das Lamm an. Würdig ist das Lamm. Also, das ist Anbetung. Und auch da nochmals, es kommt nicht darauf an, ob sehen oder nicht sehen. Nicht wahr? Wenn man einsetzen würde Maria, würdig ist Maria zu empfangen Macht, Reichtum und Weisheit und Stärke. Und der eine würde sagen, das ist nicht Anbetung. Das ist nur so ein Menschenlob. Das geht gar nicht. Das ist Anbetung. Und das geht überhaupt nicht mit irgendeinem anderen Namen. Nur eben Gott kann angebetet werden. Und da wird ausdrücklich das Lamm angebetet. Das ist der Herr Jesus. Und übrigens im Zusammenhang mit der Anbetung der Engel. Diese Engel werden das Lamm im Himmel sehen. Ja? Und sie beten es an. Und das in Übereinstimmung mit Hebräer 1, Vers 6, wo Gott der Vater sagt, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Also der Vater verlangt von den Engeln ganz allgemein in Hebräer 1, Vers 6, dass sie den Sohn anbeten. So steht es in Hebräer 1, Vers 6, in dem dort Psalm 97, Vers 7 auf den Herrn Jesus direkt bezogen wird, und zwar vom Vater auf ihn bezogen wird. Und damit ist also das völlig klar, bitten und anbeten. Ich habe gesagt, der Herr Jesus hat gebetet, Vater, vergib ihnen. Stephanus betet, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht zu. Also die gleiche Bitte kann gerichtet werden an den Vater oder an den Sohn. Aber bei der Anbetung ist es nicht so, dass alles dem Vater und dem Sohn gesagt werden könnte. Wenn gesagt wird, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, das kann nicht gesagt werden zum Vater. Denn der Vater ist nicht Mensch geworden, sondern der Sohn ist Mensch geworden. Also in der Anbetung kann man nicht sagen, danke Vater, dass du für mich gestorben bist. Aber danke Vater, dass du die unaussprechliche Gabe deines Sohnes uns gegeben hast. Und dem Herrn Jesus danken, dass er, der Sohn Gottes, mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Also, da gibt es dann Unterschiede, ja? Es muss stimmig sein mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Und jetzt, die dritte Frage war noch, aber vorher hat Philipp noch eine Zwischenfrage gestellt. Also ich wiederhole für den Livestream deine Frage. Es wird gesagt, die Apostel haben die Septuaginta-Übersetzung. Das ist eine Übersetzung des Alten Testaments auf Griechisch, vollzogen im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten. Also es wird gesagt, die Apostel hätten diese Übersetzung benutzt im Neuen Testament. Stimmt das? Also, das stimmt. Und zwar, weil es gibt ja hunderte von Zitaten im Neuen Testament aus dem Alten Testament. Und an ganz vielen Stellen kann man zeigen, wie im Neuen Testament wörtlich nach der Septuaginta-Übersetzung zitiert wird. Aber nicht immer. Also die haben nicht immer die Septuaginta benutzt. Die Apostel im ersten Jahrhundert haben also beim Predigen auf Griechisch haben sie diese bestehende Übersetzung benutzt, aber offensichtlich, weil manche Zitate im Neuen Testament, die sind einfach nach dem hebräischen Text, aber nicht in der Formulierung der Septuaginta. Offensichtlich haben sie auch selber direkt aus dem hebräischen Text übersetzt. Es gibt also beides. Und noch etwas Wichtiges, die Septuaginta-Übersetzung ist nicht eine vollkommene Übersetzung. Die hat Fehler. Aber im Neuen Testament wird nur das Richtige zitiert. Das ist der Unterschied. Also die Tatsache, dass im Neuen Testament die Septuaginta zitiert wird, bedeutet nicht, dass diese Übersetzung vollkommen ist. Aber es bedeutet, dass der Heilige Geist, da wo er es für gut befunden hat, die Septuaginta benutzt hat Und da, wo er sie eben nicht wollte, da hat er die Jünger des Herrn inspiriert, eben selber zu übersetzen. Ja, und jetzt war noch die dritte Frage. Beten zum Heiligen Geist. Und da wurde gesagt, nein. Ja gut, das kann man einfach so behaupten. Aber wie kann man Nein begründen? Ja, es kommt nicht vor in der Schrift. Also, die Bibel ist im Alten und Neuen Testament voll von Gebeten. Und nie findet man ein Gebet im Alten und auch nicht im Neuen Testament, wo der Heilige Geist angerufen wird im Gebet. Also, das muss zumindest all die, die sagen, und gerade in der charismatischen Bewegung ist das jetzt sehr, sehr verbreitet, das Anrufen des Geistes, dass der Geist kommen soll und sich entfalten soll. Mir wird es manchmal schwül, weil die Frage dann ist, wenn der Geist aufgerufen wird, welcher Geist da angerufen wird und welcher Geist kommt. Und gerade wenn dann Manifestationen passieren, die eindeutig dämonisch sind, wenn Leute rückwärts zu Boden fallen, das sind eindeutig dämonische Manifestationen, das kennt man aus Afrika, aus den Kulten, den dämonischen Kulten. Und ich habe das auch mal erlebt, ich war in einem Stamm in Indien, sollte da predigen und plötzlich wurde eine Frau, eben kam ein Geist über sie und wie die sich gewunden hat, furchtbar. Und nachher, als das wieder vorbei war, das war furchtbar. Also da merkt man so, das ist nicht mehr natürlich. Und eben ein Geist, der wirklich die so wirkt, dass jemand die Selbstkontrolle verliert. Also das war eine ganz, ganz furchtbare Stimmung dann in dem Moment. Und genau dieses Phänomen trifft man oft eben da an, wo quasi der Geist gerufen wird, er soll sich manifestieren. Und wenn dann das passiert, dann kann man sicher sein, das ist ein dämonischer Geist, der da gewirkt hat. Aber eben müsste man grundsätzlich mal stutzig werden. Die Bibel zeigt nirgends ein Gebet zum Heiligen Geist. Und wie kann man lernen zu beten? Indem man die Bibel liest. Indem man alle Gebete in der Bibel liest. Und eben auch das Unser Vater, das zeigt uns eben so Prinzipien, wie Gebet nach Gottes Gedanken aussehen. Und das wollen wir jetzt gleich noch anschauen. Aber dann etwas ganz Wichtiges. Jetzt müssen wir aufschlagen, Epheser 6. Da spricht der Apostel Paulus über die Waffenrüstung Gottes und sagt schließlich in Vers 18, liest das jemand vom Mikrofon vor.
Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen.
Ja, danke. Also hier wird gesagt, betend in dem Geist. Und dieser Ausdruck in dem Geist, ganz wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, das ist eben der Ausdruck, der bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes. Auf Griechisch sagt man im Geist, das bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes. Also beten muss geschehen, indem der Heilige Geist uns die Kraft gibt. Und da sind wir wieder bei dem Thema ganz am Anfang. Ich habe gesagt, die Jünger hatten in Matthäus 6 den Heiligen Geist noch nicht. Ab Pfingsten hatten sie ihn und da gab es einen besonderen Wechsel, dass sie nicht mehr abhängig waren, eben von Gebetsvorlagen, sondern der Heilige Geist drängt uns zu beten und hilft uns eben auch gottgemäß zu beten. Und gleich noch Judas 20, um das noch zu unterstreichen mit einer zweiten Stelle. Liest jemand vor? Judasbrief, Vers 20.
Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes.
Danke. Also betend im Heiligen Geist, da haben wir wieder im Geist, im Heiligen Geist bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, da kam noch eine Frage.
Es gibt ja Stellen im Apostelgeschichte, wo der Geist sprach.
Ja, genau.
Also das heißt, der Geist tritt in Dialog mit den Menschen. Und also wir sagen dann einfach, wir können dem Geist nicht antworten, indem wir antworten immer dem Sohn oder dem Vater.
Also, es ist so, in Apostelgeschichte, da findet man, wie der Geist spricht. Zum Beispiel Kapitel 13, da sagt der Heilige Geist in der Gemeinde von Antiochien, sondert mir nun aus Barnabas und Paulus und Saulus dort noch zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also das macht schon mal klar, der Heilige Geist kann sprechen. Der Heilige Geist beruft. Und nachher sieht man dort in Apostelgeschichte 13 sogar, der Heilige Geist sendet aus. Und jetzt eben die Frage war, also der Heilige Geist spricht und wie sollen die Gläubigen reagieren? Sie antworten ihm nicht, sondern dem Vater und dem Sohn. Es ist ja so, das Sprechen des Heiligen Geistes wird gebraucht für die ganze Bibel, denn er hat ja die Bibel inspiriert. Und darum steht zum Beispiel in Hebräer 10 ein Zitat aus Jeremia, wo also Gott die Verheißung gibt des neuen Bundes und der völligen Vergebung, die kommen wird. Da steht in Hebräer 10, Vers 15, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich Ihnen errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr. Und so weiter. Also hier wird gesagt, in Jeremia 31 spricht der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist hat die Bibelschreiber inspiriert. Und dort in Apostelgeschichte 13 hat er einem Propheten das eingegeben. Und so spricht der Heilige Geist ständig durch die ganze Heilige Schrift zu uns. Aber er ist eine Einheit mit dem Vater und dem Sohn. Und die Bibel lehrt uns, das Antworten auf Gottes Wort, das geschieht im Gebet zum Vater und zum Sohn. Wir müssen einfach die biblischen Fakten so stehen lassen, wie sie sind. Nichts drehen, nichts verändern, einfach stehen lassen.
Der Herr sagt ja, dass er ihn verherrlichen wird, Johannes 16.
Danke, genau das habe ich vorhin noch gedacht und dann wieder vergessen. Und jetzt sagst du es mir. Sehr wichtig, Johannes 16, der Herr Jesus kündigt das Kommen des Heiligen Geistes an, am Vorabend der Kreuzigung und sagt eben, wie der Heilige Geist handelt. Und zwar, liest du das gerade vor, Andreas, Johannes 16.
16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen.
Danke. Also, der Heilige Geist wird den Sohn verherrlichen. Und das bedeutet einfach, dass der Heilige Geist, obwohl er Gott ist von Ewigkeit, wie der Vater, wie der Sohn, allmächtig, allwissend, er nimmt diese Aufgabe wahr, er will das auch so, dass der Sohn verherrlicht wird. Und darum, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, dann wird die Herrlichkeit des Herrn Jesus ins Zentrum gestellt. Und darum lesen wir auch in Offenbarung 5, in der Mitte des Thrones sieht Johannes das Lamm. Das ist Gottes Plan, dass der Sohn eben verherrlicht wird. Aber das ist nicht ein Ausspielen von dem Sohn gegen den Heiligen Geist. Wir müssen einfach das so stehen lassen, der Heilige Geist wirkt auf diese Art und Weise. Und darum ist es auch seltsam anmutend, wenn Menschen denken, da ist der Heilige Geist ganz besonders am Wirken und sie sprechen ständig vom Heiligen Geist. Und gar nicht so vom Sohn und von seiner Herrlichkeit. der Heilige Geist, wenn er wirkt, wird er den Sohn verherrlichen. So ist er. Ja, es gibt ganz verschiedene Voten. Wo soll ich anfangen? Mal da hinten, da war bisher noch nichts. Also, der Fragesteller nimmt Bezug auf Jesaja 28, wo vom Rückwärtsstürzen gesprochen wird und stellt die Frage im Zusammenhang, was eben gesagt wurde, zum Rückwärtsfallen. Ja, 28, Vers 13. Und was ist die Frage da in dem Zusammenhang? Ja, also das ist genau der Schlüssel, das Stichwort. Es geht dort um ein Gericht Gottes, in dem gesagt wird, dass solche, die Gottes Wort ablehnen, dass sie rückwärts fallen werden. Und zwar, ich lese Jesaja 28, 13 am Schluss, auf dass sie hingehen und rücklings fallen und zerschmettert werden und verstrickt und gefangen werden. Also da geht es um solche, die unter das Gericht Gottes kommen und schließlich auch im Krieg zu Fall kommen. Und dort gibt es auch diese Situation, wenn die Stadtmauer zum Einstürzen kommt, dass Menschen rücklings fallen. Also dieses Rücklingsfallen ist wirklich nicht etwas Positives in der Bibel, sondern genau das, was eben Gericht Gottes ausdrückt. Und da geht es jetzt um Krieg. Rückwärts fallen, zerschmettert werden, verstrickt werden, gefangen werden, in Kriegsgefangenschaft abgeführt werden. Aber in Johannes 18, der Herr Jesus im Garten Gethsemane, und da kommt diese riesige Schar, um ihn zu verhaften, und der Herr Jesus fragt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin's. Wörtlich, ego eimi, ich bin. Das ist der Name Gottes. Auf Hebräisch zurückübersetzt wäre das, Echje. Und dann fallen sie rückwärts zurück. Ganz in Übereinstimmung mit Psalm 27. Als meine Feinde mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, da sind sie gefallen. Und dort war das auch ein Gericht Gottes, dieses Zurückweichen vor dem Ich Bin. Carlo? Also es ist genau das, dieses Prinzip, was du meinst, mit der Menorah im Heiligtum. Der siebenarmige Leuchter war die einzige Lichtquelle im Heiligtum. Es gab keine Fenster. Und das Öl, das im Leuchter brennt, siebenmal, das ist ja ein Bild des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist bringt Licht und dieses Licht des Leuchters hat die verschiedenen Geräte im Heiligtum beleuchtet und die sprechen alle von dem Herrn Jesus. Genau.
Ja, jetzt haben wir es ja gehabt, jetzt Gebet zum Heiligen Geist erlaubt oder nicht. Das Ähnliche muss ja auf Gesang zutreffen. Gesänge, das heißt Lieder, sind ja oftmals auch gesungene Gebete, also gerade im Pfingsten, komm Heiliger Geist und so weiter. Trifft das ähnlich denn zu, oder?
Ja, also die Frage, ob Lieder, die an den Heiligen Geist gerichtet werden, ob das dann geht, die Antwort ist nein. Ob Lieder oder einfach gesprochen, beides sind Gebete. Eben viele Lieder sind Gebete. Können Bitten sein, Bitten oder Anbetung, oder es kann aber auch Ermutigung sein. Befiehl du deine Wege und was dein Herz erkränkt, das ist keine Anbetung, das ist keine Bitte. Aber das ist für den, der neben dran sitzt, oder für sich selber eine Ermutigung, eben die Anliegen dem Herrn zu bringen. So können also Lieder, können Gebete sein, Anbetung oder eben Belehrung, Ermutigung. Ja. Also das gilt genauso für die Gebete und ist von daher nicht biblisch, wenn gesungen wird, komm Heiliger Geist. Roland?
In Apostelgeschichte 13 hatten wir vorher den Fall, dass Barnabas und Saulus ausgesondert wurden und der Heilige Geist hat gesprochen. Er hat gesprochen durch Propheten.
Genau.
Also zur Zeit, als das Neue Testament eben noch gar nicht abgeschlossen war, hat sich der Geist doch so offenbart, ohne die Schrift, direkt durch damalige Propheten.
Ja, also nochmals Apostelgeschichte 13, wo der Heilige Geist spricht, dort ist das geschehen durch Propheten, die damals, als die Heilige Schrift noch nicht vollständig war, eben durch den Heiligen Geist das Wort weitergegeben haben.
Im Gegensatz zu heute.
Im Gegensatz zu heute, genau. Denn die Apostel und Propheten bilden ja nach Epheser 2, Vers 20 die Grundlage der Gemeinde. Und auf dieser Grundlage bauen wir nun 2000 Jahre weiter. Aber die Grundlage ist unten. Genau. Die Propheten kommen nicht nochmals. Ja, jetzt sollten wir Pause machen. Und dann kommen wir endlich zu den sieben Bitten im Unser Vater. Das war jetzt so ein kleiner... Wir fahren weiter. Wir sind bei Matthäus 6, Vers 9 stehen geblieben. Die Anrede im Gebet, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und da haben wir uns eben Gedanken gemacht darüber. Die Bibel lehrt das Beten zum Vater und das Beten auch zum Sohn. Aber hier geht es um ein Gebet an den Vater gerichtet. Warum sagt man Vater unser, wenn man von diesem Gebet spricht? Die Antwort ist ganz einfach. Auf Lateinisch heißt das Gebet Pater Noster, Vater unser. Aber auf Deutsch sagt man unser Vater. So einfach. Die Wortreihenfolge ist eben von Sprache zu Sprache verschieden. Übrigens, im Griechischen ist es genauso. Dort steht nicht, dort steht Pater Hämon, also auch Vater von uns, unser. Aber auf Deutsch ist einfach die Wortstellung anders. Und das ist eben von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Und das ist also nicht irgendwie etwas Besonderes dahinter, wenn man sagt, Vater unser. Dann spricht man eigentlich eben Deutsch-Lateinisch. Aber es ist ja auch zum Beispiel so, man sagt auf Hebräisch nicht guter Tag, sondern Tag guter. Yom Tov. Ja? Und wir sagen halt guter Tag. Man kann scherzhaft sagen, es ist eben so, in Hebräisch spricht man nicht nur, schreibt man nicht nur rückwärts, sondern spricht auch rückwärts. Ja. Aber eben, das ist einfach zur Kenntnis zu nehmen, das hat nichts Tieferes zu bedeuten. Aber dann sehen wir, insgesamt sind es sieben Bitten und die erste Bitte, dein Name werde geheiligt. Das heißt also, es ist die Bitte der Erlösten, dass Gott dafür sorgt, dass bei all diesem üblen, rebellischen gegen Gott reden in dieser Welt, dass Gott schließlich eben durchsetzt, dass klar wird, dass Gott mit dem Bösen in dieser Welt nichts zu tun hat. Gott wird angeschuldigt für alle möglichen Dinge und damit wird sein Name eben unheilig gemacht. Aber diese Bitte, geheiligt werde dein Name, das bedeutet, dass es klar werden soll, dass Gott mit dem Bösen nichts zu tun hat. Und Gott ist nicht der Urheber der Kriege in dieser Welt, wie ihm angelastet wird. 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Und er hat auch nichts damit zu tun, dass er etwa den Sündenfall geplant hätte. Auch solche falschen Lehren gibt es. Aber das ist ein Unheiligmachen des Namens Gottes. Und diese erste Bitte drückt das gerade aus. Geheiligt werde dein Name. Aber sehen wir, bevor persönliche Bitten kommen, die sich auf unser Leben beziehen, sagt der Herr Jesus, betet für das, was für Gott ganz speziell wichtig ist. Das kommt eben auch hier zum Ausdruck. Und gerade auch in der nächsten Bitte, dein Reich komme. Das ist die Bitte, dass das messianische Königreich, wenn Gott Gerechtigkeit und Friede in dieser Welt einführen wird, dass das kommen soll. Und da mutet es schon eigenartig an, wenn viele Christen sagen, das tausendjährige Reich sei eigentlich schon heute. Ja, und dann beten sie noch, dein Reich komme. Das geht ja gar nicht. Das drückt eben aus, dass dieses Reich der Gerechtigkeit heute auf dieser Erde noch nicht besteht. Das wird erst in der Zukunft kommen, wenn der Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Aber die Erlösten haben auch heute das Anliegen, dass diese Zeit eben kommen möge, wo Gott dieser ganzen Ungerechtigkeit in dieser Welt ein Ende setzen wird. Und jetzt sehen wir auch, wie eng das zusammenhängt. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Natürlich könnte jemand sagen, ja, aber das steht doch ganz klar an verschiedenen Stellen, dass das Reich Gottes schon heute ist. Zum Beispiel sagt Paulus in Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, aber ich habe nicht gesagt, das Reich Gottes sei nicht heute. Ich habe gesagt, das tausendjährige Reich ist nicht heute. Das Reich Gottes oder Königreich Gottes hat drei Phasen. Die erste Phase war damals in den Evangelien, als der Herr Jesus als König erschien auf dieser Erde. Und er hat gesagt, tut Buße, das Reich Gottes ist nahegekommen. Aber der König wurde von der Masse seines eigenen Volkes verworfen. Und darum spricht er dann in Matthäus 13, da werden wir später ausführlich darauf zu sprechen kommen, über die Geheimnisse des Reiches Gottes. Und diese Geheimnisse sind Dinge über das Reich Gottes, die im Alten Testament nicht vorausgesagt waren. Nämlich, dass dieses Reich, angekündigt durch den König, der kommen würde, eine andere Form annimmt, wenn er verworfen wird von seinem Volk. Und das beschreibt dann der Herr Jesus in Matthäus 13, das Reich Gottes heute ist dieses Reich, wo er der König im Himmel ist, aber seine Nachfolger sind hier auf der Erde. Und da gehen viele Dinge ganz schief. Da gibt es auch Vermischung zwischen echten Gläubigen und unechten, nämlich ein Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut dargestellt in Matthäus 13. Aber dann in Matthäus 13 sagt der Herr Jesus, und schließlich wird er kommen und wird das Gericht ausüben. Und das ist dann eben die dritte Phase, wenn er das tausendjährige Friedensreich aufrichtet. Das heißt, das Reich Gottes so aufrichtet, wie es im Alten Testament angekündigt war. Daniel 7, Vers 14, 13, 14, der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Das ist erst zukünftig. Und einmal hat eine Bibelschülerin mich gefragt, der Dozent hat erklärt, das tausendjährige Reich sei schon heute. Und dann habe ich ihr gesagt, geh in den Zoo, nimm hier Fleisch und da Stroh, halt es dem Löwen hin. Und wenn er das Stroh nimmt, dann sind wir im tausendjährigen Reich und sonst eben nicht. Jesaja 11. Ja, also darum gilt auch diese Bitte heute, dein Reich komme. Natürlich, die Erlösten der Gemeinde, die warten auf die Entrückung der Gemeinde, die jeden Tag stattfinden könnte. Aber uns ist es auch ein Anliegen, dass der Herr dann kommen wird als König, um hier anerkannt zu werden, er der Verworfene heute. Und dass er dann dieses Reich aufrichtet und die Gemeinde wird ihn begleiten und alles mit ihm, seine ganze Herrlichkeit teilen. Darum ist es auch in unserem Interesse, dein Reich komme. Obwohl wir wissen, zuerst wird noch die Entrückung kommen. Aber die Entrückung, die ist da gar nicht erwähnt. Und dann kommt die nächste Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass also Gott seinen Plan, seinen Willen, auch auf dieser Erde durchsetzt. Heute ist die Welt voll von Widerstand gegen Gottes Pläne und auch die UNO ist ein Bollwerk gegen Gottes Pläne. Wenn Gott sagt, ich gebe Israel dieses Land und die UNO sagt, die Juden sollen ihre Siedlungen räumen, ja, dann sind sie gegen den Willen Gottes. Aber das Gebet hier sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also eigentlich ist dieses Beten politisch überhaupt nicht korrekt. Ja? Aber was heißt politisch korrekt? Das kann das Gegenteil bedeuten von gerecht. Das ist Gerechtigkeit, dass der Wille Gottes geschehen soll, so wie im Himmel, eben auch auf Erden. Also drei Bitten, die besonders eben zu tun haben mit Gott selbst und mit seiner Herrlichkeit. Und jetzt bedeutet das nicht, dass wir nicht plötzlich ein Gebet beginnen dürfen, wo es um unsere Nöte und Bedürfnisse geht. Aber dieses Gebet zeigt uns immer wieder, wie wir gewichten sollen. Und dass wir eben auch immer wieder daran denken, es geht gar nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Das lernen wir ganz praktisch daraus. Und jetzt kommt die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Dieses Thema wird dann wichtig werden ab Vers 19. Da geht es genau um die Frage von Essen, Trinken, Kleidung, eben alles, was wir nötig haben. Aber das dürfen wir so Gott bitten. Und natürlich bei uns im Moment ist das ein bisschen schwierig. Ja? Ja. Ach so, ob das tägliche Brot das Wort Gottes ist. Es ist so, in Matthäus, in 5. Genau, also das Wort Gottes wird ja mit Brot verglichen. Und in 5. Mose heißt es, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Aber hier geht es jetzt eigentlich nicht um das Wort Gottes, sondern es geht wirklich um die nötige Ration, die man im Alltag braucht. Und diese Bitte wird eben in der Zukunft noch eine ganz besondere Bedeutung bekommen, wenn der Überrest Israels durch die große Drangsal hindurchgehen muss. Denn das wird die Zeit sein, wo sie nicht mehr zahlen und also kaufen und verkaufen können. Denn man muss dem kommenden Diktator unterwürfig sein, dem Tier aus Offenbarung 13, und seinen Code, seine Zahl auf die rechte Hand oder auf die Stirn annehmen. Und wer das nicht macht und damit eben das Tier nicht göttlich verehrt, der ist ruiniert. Und wenn die dann beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann hat das natürlich eine ganz besondere Bedeutung, mehr als bei uns. Wenn wir den Tiefkühler in der Garage und dann den im Keller, ja, und wie viele Wochen könnten wir leben? Einfach so, ja? Man muss einfach auftauen. Und dann ist das natürlich schon weniger brisant, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber die werden das so wirklich in voller Brisanz beten müssen. Und der Herr zeigt dann eben ab Vers 19 bis 34, Gott sorgt dafür. Es gibt Verheißungen, dass Gott eben das Nötige, er hat nicht Überfluss verheißen. Das ist ein falsches Evangelium, das ist ein Wohlstandsevangelium, aber er hat verheißen das, was wir brauchen. Und dann kommt, und vergib uns unsere Schuld. Also da geht es darum, dass der Gläubige auch ständig Dinge in seinem Leben in Ordnung bringt. Bei der Bekehrung ist es klar, da müssen wir als Menschen unsere Schuld im vergangenen Leben vor Gott bringen und bekennen und Vergebung annehmen. Aber als Gläubige, immer wieder neu, wo wir schuldig geworden sind, müssen wir es auch bekennen. Und das ist eben der Grundsatz von 1. Johannes 1, Vers 9. Dieser Vers gilt für Gläubige und Ungläubige. Das ist ganz grundsätzlich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und manchen ist ja bekannt, dass das griechische Verbalsystem sehr reich ist und sich deutlich unterscheidet vom Deutschen. Da gibt es drei grundsätzlich verschiedene Formen, Aktionsformen, durativ, punktual und resultativ. Wenn man sich nur mal konzentriert auf durativ und punktual. Der Punktual beschreibt eine Handlung einfach als einen Akt, wie ein Punkt beschrieben. Aber der Durativ wie eine Wellenlinie, also eine Handlung, die sich immer wiederholt oder fortdauernd da ist. Das ist das Continuous Time im Englischen. I'm going. Ja, da bin ich eben am Gehen. Im Gegensatz zu I go. Das ist punktuell, ja? I went. Ich bin gegangen, wie ein Punkt. Aber I was going, das beschreibt das Gehen im Verlauf. Das ist der Durativ. Und jetzt auf 1. Johannes 1 bezogen, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist if we are confessing our sins. Das will man nicht so übersetzen, da findet man keine englische Übersetzung. Aber so wird es ganz genau ausdrücken, was da gemeint ist. Also, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und zwar als Durativ, immer wieder vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und auch da wieder ein Durativ und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist diese Bitte um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Also wenn wir so von Gott immer wieder Zurechtbringung erbitten, dann müssen wir aber auch bereit sein, Zurechtbringung zu ermöglichen gegenüber denen, die an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir das eben nicht tun, dann haben wir ein riesiges Problem. Und es ist ja so, es gibt zwei Arten von Vergebung. Es gibt die Vergebung im Herzen. Sofort, wenn jemand an uns schuldig geworden ist. Aber es gibt dann die Vergebung, wenn der, der schuldig geworden ist, kommt und sagt, es tut mir so leid. Und was sagt man dann? Nein. Ja, es ist wirklich gut. Und wir wollen jetzt auch nicht ständig wieder darüber sprechen. Und was ist der Unterschied? Wenn ich sofort im Herzen vergebe, dann habe ich vergeben, aber die Sache mit der anderen Person ist noch nicht in Ordnung gekommen. Und wenn er kommt und der Herr Jesus sagt im Lukas-Evangelium, wenn er 7-mal umkehrt am Tag und sagt, ich bereue es, dann sollst du ihm vergeben. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, und wenn er nicht kommt, dann vergebe ich ihm nicht. Nein, das ist nicht so gemeint. Das Vergeben ist ganz grundsätzlich. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist ganz, ganz normal im Herzen. Aber wenn er jetzt kommt und man ihm dann vergibt, diese Art von Vergebung ist eine Wiederherstellung der Gemeinschaft. Dann haben wir wieder Freude zusammen. Ein Kind, das nicht recht tut, das hat man immer noch lieb. Und sonst, was ist da los? Aber wenn es kommt und sich entschuldigt, dann kann man es wieder so entspannt und glücklich haben. Aber solange die Sache nicht geklärt ist, dann ist diese Entspannung nicht da. Und die Gemeinschaft ist nicht völlig da. Und so ist es eben auch, wenn wir vergeben im Herzen, das muss sofort sein, wie hier. Wie auch wir vergeben. Aber wenn jemand kommt und sich entschuldigt, dann wird die Gemeinschaft wiederhergestellt. Und diese zwei Vergebungen sind ganz wichtig, auch vor Gott. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann darf er wissen nach Kolosser 2, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Gott hat das ganze Leben ausgelöscht. Grundsätzlich ist alles gut durch das Opfer des Herrn Jesus, wenn wir das angenommen haben für uns persönlich. Aber wenn man als Gläubiger wieder gesündigt hat, dann wird die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn getrübt. Und mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird betrübt, heißt es sogar in Epheser 4, Vers 30. Und wenn wir zur Einsicht kommen und bekennen, dann wird diese Gemeinschaft wieder glücklich gemacht. Also diese zwei Arten von Vergebung grundsätzlich und die Vergebung, die eben Wiederherstellung bewirkt, die müssen wir unterscheiden. Aber nicht gegeneinander ausspielen. Eben, es braucht beides. Und hier finden wir das grundsätzliche: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und dann, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das haben wir aber letztes Mal eigentlich schon behandelt, muss ich also nicht wiederholen. Da geht es darum, dass Gott uns eben bewahrt in einer Welt, die gefährlich ist für die Gläubigen. Und dass er uns so führt, dass wir eben nicht durch Klippen zu Fall kommen. Und schließlich, sondern errette uns von dem Bösen. Das heißt also, dass Gott immer wieder in gefährlichen Situationen des Lebens uns vor dem Bösen Schutz und Bewahrung gibt. Und dann kommt nochmals eine Anbetung. Das haben wir letztes Mal auch behandelt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir haben ja letztes Mal den Beweis geliefert, aufgrund von 2. Timotheusbrief, dass diese Bitte dazugehört. Und der Mehrheitstext, der diesen Vers auch hat, ich habe am Anfang einiges erklärt über den Mehrheitstext, der ist ganz klar bestätigt durch die schönen Anspielungen von Paulus in 2. Timotheus 4 auf das Unser Vater und eben gerade auch auf den Schluss des Unser Vaters. Und da wird das Reich nochmals erwähnt. Dein Reich komme, und dann wird nochmals betont, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen am Schluss ist die Betonung, so sei es. Und das ist ganz wichtig. Es ist natürlich zu einer Gewohnheit geworden, aber da ist es wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft. In 1. Korinther 14 sagt Paulus: Wenn jemand in einer fremden Sprache betet, wie kann der andere Amen dazu sagen? Das macht also klar, es sollte so sein, dass wenn jemand betet, dass der, der zuhört, am Schluss dieses Beten bestätigen kann. So sei es. Und es gibt diese Unsitte, dass man so Gebetsketten macht. Einer beginnt mit Beten, ohne Amen, und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Das ist nicht biblisch. Und zwar ist es so, am Schluss des Gebetes Amen und die Zuhörer Amen, falls sie einverstanden sind. Aber es kann auch sein, dass einer mal wirklich etwas ganz Verkehrtes betet. Und dann sind wir nicht verpflichtet, Amen zu sagen und das zu bestätigen. Also das ist eigentlich auch, um uns immer wach zu halten. Gebet sollte nicht einfach Gewohnheit sein, sondern dass wir, wenn jemand betet, wirklich mitbeten, innerlich mitgehen und am Schluss durch das Amen bezeugen, das Gebet ist auch mein Gebet. Und dann wird nämlich der, der betet, wenn mehrere miteinander beten, wir können ja auch allein beten, aber wenn mehrere miteinander beten, wird das Amen eben sehr wichtig. Dann ist es nicht nur das Gebet von einem, sondern das Gebet von allen, die da sind. Und das sehen wir sehr eindrücklich in Apostelgeschichte 4. Da waren Petrus und Johannes vor Gericht geladen. Es war ganz hart. Und schließlich kehren sie zurück zu den Gläubigen, erzählen, was da war. Und dann wird spontan in dieser Sache gebetet. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 4, kann das jemand vorlesen, bitte? Und zwar ab Vers 23.
Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
Vielen Dank. Warum habe ich das so ausführlich vorlesen lassen? Also die kommen zurück zur Gemeinde und dann beten die. Aber es wird klar gesagt in Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Wie ist das gegangen? Haben die also alle miteinander gesprochen, so wie das an vielen Orten üblich ist, dass unser Vater in der Kirche als Sprechchor miteinander zu sprechen, haben die das so miteinander gebetet. Weil es heißt wirklich, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Nein, es ist nicht möglich. Denn das war nicht ein Gebet, das bereits bestanden hat. Denn es wird ganz konkret auf die Situation angespielt. Und zwar heißt es, in dieser Stadt traten auf, die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Das ist noch Zitat aus Psalm 2. Und dann heißt es, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen. Und dann wird ganz konkret auf die Situation angesprochen, die jetzt unmittelbar da geschehen war. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Das sind die Drohungen des Sanhedrins, die gerade in Kapitel 4 in den Versen davor beschrieben worden sind. Das ist also ein Gebet auf eine ganz bestimmte Situation. Das ist nicht ein Gebet, das einfach so als Muster vorlag. Ja, aber wieso heißt es denn sie? Ganz einfach, wenn einer betet und alle danach echt Amen sagen, betrachtet Gott als alle, als Betende. Dann ist es eben nicht so, dass man denkt, ja, nur die beten und wenn ich da nichts sage, dann was? Jeder, der Amen sagt und innerlich mitbetet, wird von Gott so betrachtet, als hätte er das Gebet selber ausgesprochen. Aber dann gibt es eben diesem Amen wieder eine ganz neue Bedeutung. Ja, Christoph? Also, kann ich das so zusammenfassen? Das Gebet in der Gemeinde sollte eigentlich Ausdruck sein der ganzen Gemeinde. Aber was ist, wenn die Gemeinde sich nicht eins ist? Und wie betrachtet dann Gott eben das Gebet von einem in der Gemeinde, das gar nicht von allen getragen wird? Nun, Matthäus 18 nimmt ja eigentlich genau darauf Bezug und gibt die Antwort. Da spricht der Herr Jesus zum zweiten Mal im Matthäus-Evangelium über die Gemeinde, Ekklesia, ab Vers 15. Und er sagt in Vers 19, wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und jetzt, denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, Vers 19 meint nicht irgendein Gebet von zwei Menschen. Das ist immer gut, wenn zwei miteinander beten, oder drei oder vier. Aber das Gebet der Gemeinde ist nochmals etwas Spezielles. Und in Matthäus 18, Vers 15 geht es ganz speziell um die Gemeinde. Darum wird auch in Vers 17 die Ekklesia genannt. Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage er es der Ekklesia, der Gemeinde, der Kirche. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hört, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und dann wird erklärt, dass die Gemeinde eben von Gott die Autorität von Binden und Lösen hat, das heißt von Ausschließen und wieder aufnehmen. Und gleich anschließend kommt eben das mit dem Gebet. Wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde, ja, und der Herr sagt in Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Da macht er klar, in der Gemeinde ist das nicht mehr so wie in der Synagoge. Da braucht es, um einen Minyan zu bilden, 10 Männer. 9 Männer können keine Synagoge bilden. Es braucht mindestens 10. Und der Herr sagt als Überraschung, bei der Gemeinde ist es so, wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und da erwähnt er also das Gebet, 2 kommen überein. Und das ist der Punkt. Hier steht, sie kommen überein. Und das ist eben das Wichtige, dass die Gemeinde eben übereinkommt und die Gemeinde, die einmütig betet, so wie das in Apostelgeschichte 4 war, da haben wir es gerade gehabt, alle einmütig erhoben ihre Stimme. Einer war, der die Stimme erhob, aber Gott betrachtet alle als ihre Stimme erhebend, weil sie eine Einheit waren als Gemeinde und dafür besteht eine besondere Verheißung. Und was, wenn eben diese Einheit nicht da ist? Ja, traurig. Dann muss man daran arbeiten. Aber für die Einheit gibt es eine besondere Verheißung. Gut, Matthäus 6, Vers 14 erklärt dann eben ganz deutlich, was ich schon erklärt habe, wenn man nicht bereit ist, innerlich zu vergeben, wenn jemand schuldig geworden ist, dann blockiert man sich selber Gott gegenüber. Lies nochmals jemand Verse 14 und 15.
Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben.
Man als echter Gläubiger blockiert ist in der Gemeinschaft mit Gott. Wenn man selber nicht vergibt, dann gibt es geistlich eine Blockade. Das ist nicht die grundsätzliche Vergebung gemeint, wie Kolosser 2, in dem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Da geht es um das Kreuz von Golgatha. Wenn jemand echt bekehrt ist, dann kann er sagen mit Paulus, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Aber wie sieht es aus in unserer praktischen Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist? Diese Gemeinschaft wird durch Sünde blockiert. Und wenn wir nicht vergeben, wird diese Beziehung blockiert. Da muss man sich also gar keine Illusionen machen. Ja, jetzt gibt es wieder ein paar Voten. Carlo?
Könntest du noch etwas kurz zu Vers 9 sagen? Hier heißt es, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Wie soll man das verstehen? Zur Zeit Jesu hat man ja den Namen Jahwe nicht mehr ausgesprochen. Heißt es, dass dieser Name zukünftig wieder ausgesprochen werden muss oder wird? Denn in Jesaja 29, Vers 23 haben wir ja auch
also, die Frage, ich fasse so zusammen, unser Vater, der du bist in den Himmeln, Vers 9, geheiligt werde dein Name. Wie geht das Wie ist das gemeint mit dein Name? Ist das der Name, der Eigenname Gottes, Yahweh? Oder was ist damit gemeint? Darf der ausgesprochen werden? Nein, es ist viel einfacher. Name bedeutet in der Bibel das, was eine Person ist. Und Gott hat viele Namen. Wenn wir denken an Jesaja 9, Vers 6, dort wird von dem Messias gesprochen und da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Und jetzt kommen vier Doppelnamen. Seinen Namen ist Einzahl, aber dann kommt wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Im Hebräischen sind das immer Doppelnamen. Und das wird genannt, man nennt seinen Namen. Und da geht es nicht um den Namen Yahweh. Der Messias wird auch Yahweh genannt. Zum Beispiel Yahweh Tzidkenu, der Herr unserer Gerechtigkeit. Jeremia 23 ist ein Name des Messias. Und es gibt aber eben in der Bibel hunderte von Namen Gottes. Für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Aber diese Vielfalt von Namen, die kann in der Bibel auch genannt werden, einfach dein Name. Man nennt seinen Namen. Es wäre auch richtig, wenn man sagen würde, Jesus. Nun, dieser Name für den Messias wird im Alten Testament gar noch nicht geoffenbart. Nach Jesaja 49 sollte der erst im Zusammenhang mit der Empfängnis von seiner menschlichen Mutter genannt werden. Aber trotzdem heißt es hier, man nennt seinen Namen. Der Messias hat viele Namen und diese Namen zusammen sind sein Name. Und es bedeutet das, was er ist. Und geheiligt wäre dein Name, das bedeutet, dass Gott als der, der er ist, dass er eben geheiligt wird und nicht in Verbindung gebracht wird mit irgendwelchem Bösen und irgendwelcher Ungerechtigkeit. Dann dahinter noch eine Frage.
Ja, wir haben ja zuletzt gerade gelesen, wenn ihr aber den Menschen vergebt, so wird euer Vater im Himmel eure Vergebung auch, also wird auch nicht vergeben. Wie ist das zu sehen in Bezug auf Lukas 17,3, wo steht, und wenn er es bereut, so vergeben sollen wir doch generell.
Ja, also wie ist das zu verstehen? Gott vergibt uns nicht, Matthäus 6, Vers 14 und 15, wenn wir nicht vergeben, und Lukas 17, das ist diese Stelle, die ich eigentlich auch schon erwähnt hatte, aber ohne sie genau anzugeben, 17, Vers 3, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Also hier Lukas 17, Vers 3 zuerst. Wenn er es bereut, so vergib ihm. Das bedeutet, wenn jemand, der schuldig geworden ist, kommt und sagt, es tut mir leid, dann vergibt man ihm, und zwar so, dass die Beziehung wiederhergestellt ist. Aber es gibt eben nicht nur diese Vergebung, die die Beziehung wiederherstellt, sondern es gibt auch die grundsätzliche Vergebung im Herzen, auch wenn der andere das gar nicht einsieht. Und das ist gemeint in Matthäus 6, wenn wir eben nicht bereit sind zum Vergeben, schon innerlich, und natürlich noch schlimmer, wenn jemand kommt und bekennt und auch dann nicht bereit ist zu vergeben, dann sind wir geistlich blockiert. Dann ist die Beziehung mit dem Vater eben einfach gehemmt, im schlimmsten Fall unterbrochen. Ja, und dann noch Vers 16, damit wir noch ein bisschen weiterkommen. Da spricht der Herr Jesus über das Fasten. Und beim Fasten ist es so, im Alten Testament gibt es nicht viele Gebote zum Fasten. Aber Yom Kippur ist ein ausgesprochener Fastentag. In 3. Mose 16 wiederholt wird da gesagt, dass man die Seelen kasteien müsse. Oder wörtlich die Seelen demütigen müsse. Und dieser Ausdruck Seele demütigen oder Seele kasteien ist ein Ausdruck, der im Hebräischen bedeuten kann, nicht essen, fasten. Und darum ist das von Alters her auch so verstanden worden im Judentum. Yom Kippur ist ein absoluter Fastentag und ist verbunden mit Beten. Den ganzen Tag ist man in der Synagoge und bekennt seine Sünden, bereut sie, und es kann sehr dramatisch tönen. Also man kann die Leute schreien hören und sie schlagen sich auf die Brust. Also wirklich. Und wenn das nicht nur Theater ist, dann ist das eine gute Sache. Ja, ich meine, man kann das machen als Ritual, aber wirklich traurig sein, und das ist also verbunden mit dem Fasten. Das Fasten ist ein Ausdruck dieser Traurigkeit. Es geht uns nur darum, dass unsere Beziehung als Volk Gottes und als Einzelne mit Gott in Ordnung kommt. Im Neuen Testament haben wir keinen Yom Kippur. Einer hat mal gesagt, in einer Gemeinde, wo es richtig Probleme gab, hätten wir wenigstens einen Yom Kippur. Ja? Wenn alle mal wirklich ihre Schuld bekennen würden. Aber wir können im Neuen Testament zu jeder Zeit Yom Kippur machen. Das ist der Punkt. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit unser Leben zu ordnen. Eben, wie wir das heute schon gesehen haben, nach 1. Johannes 1, Vers 9. Und wir haben nicht ein Gebot des Fastens im Neuen Testament, aber das Fasten wird auch im Neuen Testament erwähnt. Und zum Beispiel hier, und wenn es eben das Beten unterstreicht und die Gesinnung beim Beten unterstreicht, dann ist es gut. So wie der Herr das zuerst über das Beten spricht, dann über das Fasten, aber er macht gar klar, wenn ihr aber fastet, er sagt nicht, fastet, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, also dass man es macht, in der Meinung, dadurch auch besser dazustehen oder eben auf andere Eindruck zu machen oder dass man meint, man könne dadurch irgendwie bei Gott etwas erkaufen. Das geht überhaupt nicht. Und das soll also wirklich aus der inneren Gesinnung herauskommen. Und da zeigt sich wieder, wenn der Herr Jesus sagt, eure Gerechtigkeit soll bei weitem übersteigen, was die Gerechtigkeit der schriftgelehrten Pharisäer ist. Matthäus 5, Vers 20. Eben, dass nichts Äußerliches, um zu demonstrieren, es muss alles die echte innere Haltung ausdrücken in dem, was wir tun. Und dann kommt ab Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da. Ah, also nochmal eine Frage zum Yom Kippur, und zwar zum Yom Kippur-Krieg. Ja. Das war Oktober 1973. Ja. Und das war eben verbunden mit diesem Festtag. Yom Kippur gilt in Israel als heiligster Festtag im Jahr. Und bis 1973 war das so in Israel, dass an diesem Tag kein Fernsehprogramm lief. Also keine Fernsehausstrahlung, auch kein Radioprogramm. Und es ist so, dass selbst die Agnostiker und die Atheisten gehen an diesem Tag üblicherweise in die Synagoge. Das verbreitet. Also das ist wirklich ein Tag, wo man alle gehen. Ja? Und das war also diese Katastrophe, dass die Araber sie beschlossen hatten, wir werden Israel jetzt zum dritten Mal versuchen zu vernichten, aber eben so, dass sie nichts davon wissen. 1948 haben die Israelis gewusst, wir kommen. Wir standen ja schon an der Front, an der Grenze. 1967 haben wir gesagt, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Das hat Nasser noch im Mai 67 gesagt und im Juni kam der Sechstagekrieg. Und nach 6 Tagen waren die Araber besiegt. Hat sich gesagt, wir müssen dann kommen, wenn die Israelis es nicht für möglich halten. Und dann haben sie das eben am Yom Kippur gemacht, wo es nicht möglich war, die Reserve zu mobilisieren über Radio oder Fernsehen. Also viele waren in der Synagoge, die wussten gar nicht, was Krieg ist. Und das stehende Heer auf dem Golan, und das waren ganz wenige, wurden von den Panzerreihen der Syrer angegriffen. Es war schlicht eine absolute Katastrophe. Und dann ging das einige Zeit und man ist dann in die Synagogen gegangen und hat da die Reserve mobilisiert. Aber dann ging es dann schnell, weil die Straßen waren frei an Yom Kippur. Also es ist auch ein absolutes No-Go, in Israel mit einem Mietwagen herumzufahren an Yom Kippur. Das geht gar nicht. Ja? Und an Sabbat sieht man noch viele Autos, die Agnostiker und so weiter, die fahren auch dann Auto, aber am Yom Kippur nicht. Das ist ein öffentliches Ärgernis. Aber die Straßen waren frei und dann konnte die Reserve umso schneller kommen. Aber kein Krieg hat so viel Blutzoll gekostet wie der Yom Kippur-Krieg. Also nach anfänglicher Katastrophe hat Israel dann die Araber nochmals besiegt. Aber das war eben an diesem Tag und es wurde sogar so vorbereitet, man hat vorher die Armee gegen die Grenze gebracht, die Araber, und die israelische Armee kam wieder zurück. Dann sind sie wieder gekommen und die Israelis sind gekommen, wieder zurück. Wieder so. Und dann haben sich die Israelis gesagt, wir wissen, was sie jetzt spielen. Die kommen und dann gehen sie wieder. Und dann sind sie gekommen und nicht wieder gegangen. Und das war Yom Kippur. Also das war ganz schlimm, aber dieser Tag wurde benutzt, um Israel zu vernichten. Und das haben die Römer auch schon mal so gemacht. Und nämlich im Jahr 63 vor Christus ist die römische Armee gekommen mit Pompeius und an Yom Kippur wurde Jerusalem erobert und eine Massenabschlachtung veranstaltet. Das war also auch schon ein Yom Kippur-Krieg. Ja, gut, jetzt verschieben wir das aufs nächste Mal. Das Thema Geldliebe ab Matthäus 6, Vers 19. Alles klar. Die Geschichte ist wieder in Ordnung. Das war die letzte Frage, jetzt kommt die allerletzte. Ah, wie ist das mit dem Zungengebet? Es ist so, dass das heutige Zungengebet ist ja ein Reden mit Lauten, wo der Sprecher sagt, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber in der Bibel kann man zeigen, dass Sprachenreden oder Zungenreden, das war ein Beherrschen von Fremdsprachen, die man selber gar nicht gelernt hatte. Und da kann man also zeigen, das heutige Phänomen von Zungengebet ist nicht dasselbe wie das Phänomen in der Bibel. Und das ist ein Problem, das soll man es lassen, ja. Was nicht biblisch ist, soll man lassen, ja. Und noch zum Schluss beten.